Das geht auf meine Kappe, weil ich im Vorfeld da noch am Rumwursteln war und dann haben wir nicht mehr richtig abgesprochen. Genau, vielen Dank, war schon so Gutes, viel Gutes heute Morgen. Wir machen den Next Steps Kurs weiter, sind heute beim zweiten Schritt. Anne-Rose hat es gesagt, wenn ihr Schritt 1 verpasst habt, dann könnt ihr das online nachgucken auf YouTube mit Bild und Ton oder ihr könnt es auch auf unserer predigt.cz-sonnenbühl.de Seite als Audio nachhören. Da haben wir letzte Woche ja mit Giovanni sein Herz gespürt, die Begeisterung für Jesus und sich für Jesus zu entscheiden. Jetzt gibt es eine ganz kurze Wiederholung und Ergänzung zu Schritt 1 und dann steige ich voll ein in Schritt 2. Jetzt haben wir da eine Folie, wo man nochmal die Schritte sieht. Also am Ende jedes Schrittes, jeder Session gibt es dann nochmal diese konkreten Schritte. Da haben wir jetzt, das ist die Folie 2. Gleich die nächste. Genau, das waren die konkreten Schritte letztes Mal. Also Nummer 1, gib Jesus dein Herz und erlebe Errettung. Ich bin so froh, dass wir das Lied am Anfang noch gesungen haben, weil da muss man gar nicht mehr so viel dazu sagen, weil da haben wir schon alles gesungen, an was wir glauben. Und wenn du von Herzen dazu Ja sagen kannst, zu dem, was wir gesungen haben, dann bist du Kind Gottes. Wenn du sagen kannst, ich glaube daran, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist und ich habe Jesus zu dem Herrn meines Lebens gemacht. Ich habe ihn eingeladen in mein Leben. Und wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, dann möchte ich heute Morgen dich nochmal dazu einladen, diese Entscheidung heute festzumachen. Es gibt keine wichtigere Entscheidung. Der Herbert Roos hat immer gesagt, also von der Volksmission, früher Vorstand, Vorsitzender, der hat immer gesagt, wer das ablehnt, der ist auch geschickt. Ich muss immer dran denken, ich hatte eine Lehrerin gehabt und die hat immer Folgendes gemacht, wenn man die Hausaufgaben nicht gebracht hat, dann hat sie gesagt, okay, jetzt schreibe ich hier in das Heft rein mit Bleistift eine 6. Und wenn du die Hausaufgaben morgen nachbringst, dann radiere ich die raus und wenn nicht, schreibe ich sie mit Kugelschreiber nach. Ein Gnadenangebot. Und dann gab es manche Schüler, die gesagt haben, ach, machen Sie sich nicht die Mühe, schreiben Sie es doch gleich mit Kuli. Das ist auch geschickt. Wenn man dieses Gnadenangebot nicht annimmt, das ist auch geschickt. Schlage dieses Gnadenangebot, das Angebot der Vergebung Gottes nicht aus. Egal was war in deinem Leben, mit Jesus gibt es einen Neuanfang. Du und Gott, ihr könnt jeden Moment neu anfangen. Es ist deine Entscheidung, ob es mit Kugelschreiber nachgeschrieben wird oder ob es rausradiert wird. Die Schuld und die Sünde. Mach es fest, schlage es nicht aus. So, Punkt 2. Mach deine Entscheidung für Jesus öffentlich, auch durch die Taufe. Und dazu möchte der Markus uns noch ein paar Gedanken weitergeben.
Schwester, könnt ihr mich hören? Ja. Also beim zweiten Mal klappt es doch. Und Daniel, vielen Dank für deine Einleitung, die passt sehr gut dazu. Wir hatten ja den letzten Sonntag mit dem Thema Taufe so kurz abgeschlossen und haben gesagt, wir wollen nochmal drauf eingehen. Also ich mache es kurz, 10 Minuten Zeit, vielleicht bin ich auch früher fertig. Mir war zum Thema Taufe der 1. Petrus 3, die Verse 18 bis 22, eine wirkliche Offenbarung. Und also wer von euch das zu Hause auch nochmal nachlesen möchte, macht es. Das sind 5 Verse, aber die haben es dermaßen in sich. 1. Petrus 3, 18 bis 22. Ich lese sie mal kurz nach der Hoffnung für alle vor. Da heißt es in Vers 18, vergesst nicht, auch Christus hat gelitten, obwohl er frei von jeder Schuld war. Er tat es für unsere Sünden und starb für uns schuldige Menschen, und zwar ein für alle Mal. So hat er uns zu Gott geführt. Sein Körper wurde am Kreuz getötet, der Geist Gottes erweckte ihn aber zu neuem Leben. Das ist der Vers 19. So ist er auch zu den Geistern in die Totenwelt gegangen. Ich möchte vielleicht kurz zu dem Thema Geistern sagen. Also es geht es nicht um irgendwelche gefallene Engel, sondern in dem Moment ist es der Geist und die Seele der verstorbenen Menschen. Also das geht um Menschen. So ist er auch zu den Geistern in die Totenwelt gegangen, um ihnen die Botschaft von seinem Sieg zu verkünden. Nachdem Christus gestorben war und auferstand, ging er in die Unterwelt. Stellt euch mal das vor. Und diese Geister, sie waren es, die zur Zeit Noahs gelebt und Gott den Gehorsam verweigert hatten. Also die den Noah immer beschimpft haben, was baust du hier für eine komische Hütte? Und die so übel miteinander umgegangen sind, dass Gott gesagt hat, ich kann es nicht mehr ertragen. Es war echt ein Fehler, diese Menschen zu machen. Und Christus hat ihnen eine zweite Chance gegeben, geht darunter. Geduldig hatte Gott mit der Vollstreckung des Gerichts gewartet, während Noah schon die Arche baute. Aber als dann die Flut kam, wurden nur 8 Menschen in der Arche durch das Wasser getragen und gerettet. Vers 21. So wie diese 8 Menschen damals, erfahrt ihr heute eure Rettung in der Taufe. Denn in der Taufe soll ja nicht der Schmutz von eurem Körper abgewaschen werden. Vielmehr bitten wir Gott darum, uns ein reines Gewissen zu schenken. Und das ist möglich geworden, weil Jesus Christus auferstanden ist. Vers 22 und der letzte. Er ist zum Himmel zurückgekehrt und hat den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite eingenommen. Alle Engel, alle Mächte und Gewalten unterstehen seiner Herrschaft. Das ist doch eine Ansage. He? Ja. Noch ein paar Gedanken zum Thema Taufe. Dieses ursprüngliche Wort, ich bin jetzt kein Grieche, wenn ich es falsch ausspreche, dürfte mich gerne verbessern. Also das ist Baptisein oder Baptisein, spricht man so aus, Anna? Baptisein, genau. Also von der Bedeutung bedeutet es so tauchen, eintauchen, untertauchen, manchmal auch waschen, aber ich glaube in Wirklichkeit geht es um dieses Tauchen. Es gibt nur eine einzige Taufe, die nach diesem Errettungswerk Jesus Christus, also wo dieser zweite, der neue Bund angefangen hat, es gibt nur eine Taufe, die danach praktiziert oder entstanden ist. Alle anderen Taufen sind vor, noch im alten Bund. In die jüdische Taufe, also bei den Juden, da gab es verschiedene rituelle Waschungen und auch als das Volk aus Ägypten ausgezogen war, heißt es da auch in 1. Korinther, dass das Rote Meer auch eine Taufe war, dass die Juden damals auf Mose getauft wurden und auch diese Wolke, wo Gott in der Feuersäule Wolke, auch das war eine Art Taufe. Und dann gab es auch verschiedene Waschungen. Aber genauso wie bei den Schlachtopfern damals waren das alles vergängliche Waschungen. Die wurden wieder dreckig und mussten immer wiederholt werden. Und auch diese Waschungen, da heißt es in Hebräer 9, Die sind ihnen auferlegt bis zur Zeit der Zurechtbringung, der Besserung. Und diese Zeit der Zurechtbringung ist dann, wenn Jesus Christus gekommen ist. Dann gab es noch eine große, wichtige Taufe, das ist am Ende des alten Bundes, und zwar die Taufe des Johannes. Der Johannes hatte aufgerufen, den Weg frei zu machen für den, der nach ihm kommt. Er hat gesagt, ich werde mit Wasser taufen, der nach mir kommt, wird mit Feuer taufen. Und hat gesagt, ihr Otterngezücht, was glaubt ihr, dass ihr dem künftigen Gericht entkommen könnt? Tut Buße. Und während die Menschen, die sich rufen lassen haben mit ihrem Gewissen, während die ihre Sünden bekannt haben, hat er sie untergetaucht. Und interessanterweise, selbst Christus ist hingegangen und hat sich von dem Johannes taufen lassen. Und ich glaube, es war die Vorbereitung für die Menschen, die bereit waren, hier auch demütig zu sein, das zu bekennen, einfach in diesen neuen Bund reinzugehen. Und jetzt kommt diese ganz besondere neue Taufe, nachdem Christus gestorben und auferstanden war, haben auch die Apostel gesagt, tu die alten Taufen aus dem alten Bund weg, ihr müsst die nicht mehr weitermachen. Und so, wenn ihr eure Sünden bekennt und auf Christus getauft wird, dann sterbt ihr mit ihm der Sünde und steht auf. Und ich glaube, es passiert in diesem Schritt der Taufe was ganz Besonderes. Wir sind zwar nach wie vor fähig zu sündigen, auch als Getaufte, aber ich glaube, wir sind der Sünde insofern gestorben, dass wir die Freiheit haben, ja oder nein zu dieser Sünde zu sagen. gibt ja auch dann später diesen Taufbefehl, alle Nationen zu Jünger zu machen. Das heißt, was braucht es, damit ich gerettet werde? Da sage ich, glaube an mich, an Christus und lass dich taufen. Und ich glaube, die zwei Dinge gehören ganz eng zusammen. In der Bibel selbst gibt es keine Kindertaufe, die wird zu keiner Zeit so erwähnt. Die ist entstanden, als das Christentum so Staatsreligion wurde und vielleicht auch wegen der hohen Kindersterblichkeit war der Wunsch, was Gutes zu tun. Aber ich glaube, diese Taufe kann diese Erwachsenentaufe, dieser Begriff bedeutet einfach nur, dass ich als mündiger, erwachsener Mensch, der ich diese Gnade Gottes angenommen habe, also als Kind kann ich ja nicht Ja oder Nein zu sagen, was, und es schadet natürlich auch nichts, aber diese richtige Taufe, wenn ich mich bekehre, mich taufen zu lassen, das ist einfach nur der Gehorsamschritt, auf diesen Glauben Ausdruck zu verleihen. Ich kann ja sagen, ich glaube und mache gar nichts, gell? Aber in dem Moment, wo ich mich taufen lasse, ist es vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und ich glaube, wir verstehen das, die ganze Dimension nicht, aber da passiert was Wirkliches, also im Leben des Einzelnen. Und diese Taufe ist die nachhaltig ist, die bleibt. Alle anderen waren vergänglich, aber wenn du einmal getauft bist, da darfst du festhalten bis zu deinem letzten Atemzug. Und diese Taufe, die reicht bis ins Reich Gottes, bis in die Ewigkeit rein. Ich habe auch überlegt, ja, was, wenn wir jetzt mit Gott verhandeln würden, so wenn zum Beispiel Gott zum Josua gesagt hat, geh 7-mal um Jericho rum und dann blast die Posaune. Wenn der Josua jetzt gesagt hat, okay, ich laufe 6-mal rum, vor 20 Jahren bin ich einmal rumgelaufen, das zählen wir zusammen und jetzt blasen wir die Posaune. Was wäre da passiert? Und ich glaube, Gott hat seinen Grund, wenn er sagt, geh 7-mal rum, dann will er auch, dass wir da gehorsam sind und nicht anfangen zu handeln. Ja. Also ich kann einfach nur jedem empfehlen, dass es eine ganz natürliche und normale Konsequenz ist. Wenn du an Christus glaubst, dann lässt du dich taufen und dann hast du das Ganze erfüllt. Ich persönlich würde mich lieber 2-mal taufen lassen als 1-mal zu wenig. Also das war's. Vielen Dank, Daniel. Dann würde ich an dich wieder weitergeben. Bin ich da richtig?
So, jetzt. Vielen Dank, Markus. Da waren viele gute Gedanken mit drin. Ich kann das nur unterstreichen. Ich möchte da mit einem Punkt das, was der Markus gesagt hat, unterstreichen und ergänzen. Folie 3 in der Apostelgeschichte 2, 37 und 38. Da hat der Wanni letzte Woche, glaube ich, auch schon was dazu gesagt. Wir sehen ja die Stelle, wo Petrus leidenschaftlich gepredigt hat und dann die Menschen ihn fragen, aber was sollen wir jetzt tun? Und er sagt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesus Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Ganz kurz zwei Aspekte. Zum einen steht hier jeder. Also da gab es keine Ausnahmen. Die, die sich für Jesus entschieden haben, die Buße getan haben, die haben sich taufen lassen. Das war nicht irgendwie nur manchen Leuten vorbehalten, sondern hier heißt es jeder. Und wie der Markus gesagt hat, es ist eigentlich nicht die Praxis damals, überhaupt nicht damals die Praxis gewesen, wie wir es heute oft erleben, dass Menschen 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre Christen sind, bis sie sich taufen lassen, sondern das ist bald passiert. Und es gibt hier eine Reihenfolge, kann man hiervon ableiten. Hier steht es auch nochmal, als das Evangelium wurde gehört, daraus ist dann Glaube entstanden, durch die Mitwirkung vom Heiligen Geist natürlich. Die Menschen haben Buße getan, sie haben sich taufen lassen und dann ist darauf die Geistestaufe gefolgt. Es gibt eine Stelle in der Bibel, wo eine Personengruppe zuerst die Geistestaufe empfangen hat, obwohl sie noch nicht die Wassertaufe, die Taufe noch nicht hatte. Und dann heißt es dort an dieser Stelle, okay, jetzt haben sie die Geistestaufe schon erlebt, also dann taufen wir sie. Dann holen wir das andere, was fehlt noch nach. Also auch wenn du sagst, ich bin einen Schritt weiter, ich habe die Geistestaufe schon erlebt, dann hol trotzdem die Wassertaufe nach. Es ist so wichtig. So als letztes einen Merksatz was Taufe nochmal zusammenfasst, was die Taufe ist. Das geht man immer weiter, zum Beispiel in Crossover und im Glaubensgrundkurs. Ich finde, das bringt es ziemlich nochmal auf den Punkt. Die Taufe dokumentiert, was durch meine Bekehrung und Wiedergeburt geschehen ist. Gott hat mir ein neues Leben geschenkt, das frei ist von jeder Schuld. Mit der Taufe bekenne ich vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, Markus hat es gesagt, vergleichbar mit einer Hochzeit, dass Jesus und ich für immer untrennbar zusammengehören. Und das macht es fest. Heutzutage gibt es ja viele, die nicht mehr heiraten und sagen, ach, wir leben so zusammen, das ist doch auch in Ordnung. Aber es ist doch was anderes, wenn man sagt, wir beide, wir wollen heiraten, wir machen das fest vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Wir heiraten, wir gehören zusammen. Und ähnlich ist es bei der Taufe auch zu sagen, wir machen das fest. Jesus und ich gehören zusammen durch die Taufe. Also, wir werden dieses Jahr auf jeden Fall mindestens eine Taufe haben. Wir haben schon zwei Täuflinge. Und es wäre schön, es kämen da noch mehr dazu. Wenn ihr mehr davon wissen wollt und da einfach noch Gesprächsbedarf habt, kommt auf uns zu. Wir reden mit euch gerne da noch mal drüber. Aber wir wünschen uns, dass noch mehr Entscheidung getroffen wird für die Taufe und wir dieses Jahr mindestens ein, wenn nicht gar zwei Tauffeste feiern können. Okay, nächster Punkt. Also nochmal kurz zurück. Folie 2, nochmal eine Folie zurück. Letzter Punkt hier. Drittens, werde ein Jünger Jesu, mache die Gewohnheiten eines Jüngers zu deinen Gewohnheiten, lerne Jesus besser kennen und werde ihm ähnlicher. Und das ist die Verbindung zu Schritt 2. Denn das können wir nicht ausschließlich alleine tun, sondern damit das gelingt, dazu brauchen wir Gemeinschaft und Gemeinde. Also, Next Steps, Schritt 2, Gemeinschaft erleben, werde Teil unserer Gemeinde und einer Kleingruppe, so haben wir diesen Schritt genannt. In dieser zweiten Session wollen wir euch alle einladen, dieser Gemeinde verbindlich dazu zu gehören. Vielleicht kennen von euch manche folgende Geschichte, die ich gleich erzähle, die mir durch den Kopf wieder eingefallen ist, auf die Vorbereitung zu diesem Gottesdienst. Ein Pastor ging an einem Abend ein Gemeindemitglied besuchen, was schon seit vielen Wochen nicht mehr zum Gottesdienst kam. Und es war ein sehr kühler, sehr regnerischer Abend. Und lange Zeit hat er auch nicht auf WhatsApp, auf Signal oder auf Trema oder auf Anrufe reagiert. Also geht er hin, klingelt an der Tür und tatsächlich das Gemeindemitglied, der Theo, er ist zu Hause, er begrüßt den Pastor, es ist kühl, es ist kalt, es ist regnerisch, er bittet ihn rein und so sitzen sie gemeinsam vor dem warmen Kamin. Und Theo erzählt, warum er nicht mehr kommt, dass er viel Schlechtes in der Gemeinde erlebt hat, Verletzungen, dass er mit manchen Menschen einfach nicht so zurechtkommt, die Musik ist häufig auch zu laut, das Lied gut, zu modern. Und überhaupt hat er sich dazu entschieden, braucht ja eigentlich die Gemeinde nicht. Er kann ja seinen Glauben auch für sich alleine leben. Und der Pastor, er geht innerlich ins Gebet und sagt, Gott, hilf mir doch. Wie kann ich ihm zeigen, wie kann ich ihm erklären, dass Gemeinde wichtig ist? Und da kommt ihm die Idee, er nimmt so eine Zange und er nimmt da so ein Stück Kohle oder so ein Stück Holzscheit aus dem Kamin raus und er legt es an die Seite. Und die beiden, sie blicken auf dieses Holzstück und was passiert natürlich? Dieses Holzstück, es fängt an, langsam auszugehen. Es wird kalt, es verglüht und bald brennt es nicht mehr. Daraufhin sagt Theo nur, ich glaube, ich habe den Punkt verstanden. Und sie nehmen das Stück wieder und sie legen es wieder rein und es entzündet sich wieder und es wird wieder heiß und wieder warm. So, da hat der Pastor gepredigt, ohne Worte zu benutzen. So schön, wenn es so Situationen gibt, so Momente, die was verdeutlichen. Und ich finde, dieses Beispiel trifft das ganz genau. Es zeigt, wozu wir Gemeinde brauchen. Wir alle können nicht alleine unseren Glauben leben. Wir brauchen Gemeinde, wir brauchen Gemeinschaft. Nur in Gemeinschaft können wir unser volles Potenzial entfalten. Hast du schon mal versucht, mit einem Stück Kohle zu grillen? Es wird schwierig. Da bist du eine Weile beschäftigt. Aber durch die Vielzahl an Kohlen kann was passieren. Da ist Kraft drin. Da ist Potenzial drin. Da ist Energie drin. Und wenn wir alleine sind, ohne Gemeinde, dann werden wir über lang oder kurz, werden wir immer kühler und wir werden verglühen. Aber in einer warmen, liebevollen Gemeinschaft, die auch ihre Herausforderungen hat, natürlich, aber nur in dieser Umgebung, nur in dieser Gemeinschaft können wir uns gegenseitig wärmen. Wir können uns gegenseitig gegenseitig anreizen zu guten Werken. Wir können uns gegenseitig anheizen, um in dem Bild zu bleiben. Und nur so können wir die Leidenschaft warm halten. Hey, und das gilt überall. Wir alle, das merken wir in jedem Kreis, ob das in der Ehe ist, ob das in der Gemeindeleitung ist, egal wie klein oder wie groß diese Kreise sind. Es gibt immer mal wieder Situationen, wo einer schwach ist. Und dann brauchst du den anderen, der da ist und sagt, ich bete für dich und ich trage dich da durch. Und ich war so dankbar letzte Woche, dass der Giovanni mit eingesprungen ist letzte Woche und es mit weitergegeben hat, was sein Herz war, dass ich das nicht alleine gepredigt habe. Und es ist so schön, wenn wir einander haben und gemeinsam füreinander da sind und uns helfen können in allen Umständen. Also, wir könnten noch viel darüber sagen, ich habe nicht so viel Zeit. Kurz gesagt, jeder Christ braucht Gemeinde. Und die Frage ist heute, aber was für eine Gemeinde wollen wir bauen? Was für eine Art von Gemeinde wollen wir sein? Ich möchte jetzt mal kurz ein kleines Cola-Experiment machen. Wer von euch trinkt gerne Cola? Franz, okay, da vorne. So. Also ich brauche eine Person für ein kleines Cola-Experiment. Eine Person darf mal kurz nach vorne kommen. Wer möchte? Keine Angst, ich verspreche, es ist wirklich Coca-Cola. Keine Aldi-Cola, sondern es ist Coca-Cola. Also einer von euch kommt mal nach vorne. Franz, komm. Genau. Also ich habe dir den Tisch gedeckt, nicht den Tisch des Herrn, nur Cola. Du darfst das mal trinken und dann sagen, ob es dir schmeckt. Es ist Coca-Cola. Nee, muss nicht. Geh mal das Mikrofon. Ganz kurz. Bleib mal da noch. So, jetzt kann ich mal sagen, hat es dir geschmeckt?
Es gibt Schlechteres, aber nicht viel Schlechteres. Also
was war das Problem? Es ist doch Cola.
Ja, aber so ungefähr 33 Grad. Ja.
Okay. Ja, ich habe es vorher extra für dich nochmal schön auf den Ofen gestellt.
Das war tatsächlich eine Falle.
Das war gemein. Aber guck mal, ich habe dir eine kleine Entschädigung mitgebracht.
Sehr schön, Dankeschön.
Damit du nicht hier nur leiden musst. So, dann darfst du die mal trinken, darfst du dann auch mitnehmen.
Dankeschön.
So. Ja, probier mal, wie ist die?
Wesentlich besser. Sehr, sehr schön kühl.
Großartig, oder? Schön, frisch, kalt, neu aufgemacht und so weiter. Danke, Franz. Also es ist, ich möchte mit dem Beispiel Folgendes verdeutlichen. Das ist beides Cola. Die Cola hier, ach so, ja, danke, ja. Du hast recht. Also die Cola hier war nicht das Problem, sondern das Problem war, was ich daraus gemacht habe. Falscher, unsachgemäßer Umgang. Es gibt manche Menschen, die mit Kirche sich bei Kirche so fühlen wie bei so einer abgestandenen warmen Cola oder wie bei einem warmen Schalenbier. Sie verbinden Kirche mit etwas, mit kalten, sterilen Räumlichkeiten, mit kühlen Räumen und mit gähnender Langeweile. Aber das Problem ist nicht die Kirche an sich, sondern das Problem ist, was die Menschen daraus gemacht haben. Aber Cola kann auch anders sein, nämlich spritzig, frisch, kühl. Ich will jetzt keine Werbung für Cola machen, aber es gibt einen Unterschied. Ich hoffe, ihr versteht den Punkt. Cola kann auch anders sein. Und ich glaube, dass Kirche anders sein kann oder Gemeinde und es auch sein muss, wenn sie in dieser Welt etwas bewegen möchte. Gemeinde kann so sein wie diese abgestandene Cola, oder Gemeinde kann so sein wie diese gute, wie diese frische Cola. Es kommt eben darauf an, was wir daraus machen. Auf die Handhabung, auf die richtige Umsetzung. Und da sind wir alle gefragt, was wir aus Gemeinde machen. Wie wir Gemeinde leben wollen. Was wäre, und ich möchte mit euch heute mal so ein bisschen weiter träumen, was wäre, wenn jeder Gottesdienst eine Feier wäre zur Ehre Gottes? Jeder Gottesdienst eine Party für Jesus. Jeder Gottesdienst wie ein roter Teppich, der ausgerollt wird für den Heiligen Geist, wo wir sagen, sei herzlich willkommen hier. Du sollst hier wirken, du sollst hier groß gemacht werden. Die Anna hat mir zu meinem Geburtstag eine Lobpreis-CD geschenkt und ich habe die im Auto angehört. Ich habe ein bisschen gebraucht, damit warm zu werden, weil man das im Auto manchmal so schlecht versteht. Aber ich finde jetzt unterm Strich, diese Lobpreis-CD, die macht so richtig Gott und Jesus groß. So wie ein Liebesgedicht, ein Liebesalbum für Jesus, für Gott, was ihm Ehre bringt in jedem Lied. Und das hat mich so berührt. Und ich wünsche mir, unsere Gottesdienste sind so. Und heute bei Schritt 2, da würde man jetzt viel sprechen über Vision. Da habe ich am Visionssonntag schon ganz viel drüber gesprochen. Deswegen möchte ich mit euch heute als größten Punkt einmal über unsere Gottesdienste reden. Auch über Kleingruppen haben wir ja viel Raum, hier immer zu reden. Das lassen wir heute auch weg. Aber heute wollen wir mal über Gottesdienste reden. Folie 5. Gottesdienste sind erstens ein Grund zum Feiern. Wir wollen Gott feiern. Deshalb soll Gemeinde dich erfrischen und Spaß machen. Vom Parkplatz bis zur Predigt wollen wir Freude und gute Stimmung versprühen, damit aus einem gewöhnlichen Sonntag ein Highlight der Woche wird. Okay, gehen wir es mal durch. Freude und gute Stimmung versprühen. Ja? Es geht hier nicht dabei, dass wir immer happy-clappy sind. Und als Gemeinde werden wir auch leidvollen Umständen begegnen. Wir werden für Schwierigkeiten beten, auch für die Schwierigkeiten in deinem Leben. Wir werden zusammenstehen. Wir sollen mit den Lachenden lachen und mit den Weinenden weinen. Das ist unsere Aufgabe, seelsorgerliche Begleitung. Alles das hat seinen Platz. Also verstehe diesen Punkt nicht falsch. Aber als Christen haben wir mehr als alle anderen Menschen sonst Grund, dankbar zu sein. Anne-Rose hat es gesagt und ich bin so froh, dass dieser Gottesdienst unter dem Punkt Dankbarkeit steht. Wir haben mehr als alles andere Grund, dankbar zu sein, weil da einer ist, der für uns gestorben ist, der unsere Schuld bezahlt hat, der uns befreit hat, weil wir ein Leben haben nach dem Tod. Wenn wir sterben, hört es nicht auf, es geht weiter. Wir sehen alle anderen wieder und so viel mehr. Wir haben so viel Gutes bekommen. Dieser gute Hirte, über den Anne-Rose gelesen hat, der alles für uns gegeben hat, der alles für uns tut. Wir haben mehr als alles andere Grund zur Dankbarkeit. Anne-Rose hat es gesagt, dieser Psalm, vergiss nicht, o Seele, was er dir Gutes getan hat. So wenn dich jemand am Kragen packt und sagt, vergiss es nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich muss dich nochmal erinnern, wenn du wieder ein bisschen so ins Meckern kommst und so, vergiss nicht, was Gott dir alles Gutes getan hat. Erinner dich daran. Wir wollen uns daran erinnern. Wir wollen dankbar sein. Und deswegen wollen wir ihn feiern. Nietzsche soll einmal gesagt haben, in etwa, um an einen Erlöser glauben zu können, müssten die Christen für mich Erlöster aussehen. Und wisst ihr was? Da ist manchmal was dran. Muss man leider sagen. Wir müssten so oft erlöster aussehen. Und das dürfen wir zeigen durch unsere Gottesdienste. Vom Parkplatz bis zur Predigt. Ja, wie kann das aussehen? Heute Morgen spreche ich nicht nur vom Ist-Zustand, sondern auch zu dem, wie Dinge werden können. Es gibt Gemeinden, da wirst du auf dem Parkplatz, wenn es regnet, mit dem Regenschirm am Auto abgeholt. und dann zum Eingang geleitet. Und dann, wenn du das Foyer betrittst, wirst du mit einem Begrüßungsgetränk begrüßt. Je nachdem, wenn es kalt ist, gibt es da dann gleich mal was Warmes. Oder wenn es heiß ist, gibt es da was Kaltes. Und du wirst so richtig, so dieser, der Kunde ist König, also der Gast ist König, da wirst du richtig so behandelt. Und ich finde es eine starke Sache. Ihr wisst, ich habe das schon mal gesagt, dieses Beispiel, so ein Busfahrer ist eine wichtige Person, weil das manchmal die Person ist, wo viele Menschen, die zur Arbeit fahren oder zur Schule fahren, als erstes morgens sehen. Und wenn der Busfahrer schon fröhlich ist und gut gelaunt und dir so begegnet, dann nehmen die Menschen das mit. Also ein Busfahrer könnte sagen, ich habe so viel zu geben. Aber wenn der dich morgens schon anpflaumt, dann gehst du mit einer anderen Stimmung her. Und das ist bei uns in der Gemeinde genauso. Wenn du am Eingang freudig begrüßt wirst oder vielleicht auf dem Parkplatz schon mit dem Regenschirm, dann ist der Weg geebnet zu allem, was danach kommt. Wenn es am Eingang schon komisch ist, wenn es da schon nicht funktioniert, hey, dann können wir beim Lobpreis alles versuchen und wir können bei der Predigt alles versuchen, weil es für manches dann davor schon ein Stück weit erledigt war, weil man da schon irgendwie eine schlechte Begegnung hatte. Alles andere können wir auffangen, aber wir wollen diese Freude zum Ausdruck bringen, vom Parkplatz bis zur Predigt. Mir gefällt es. Und hier heißt es ein Highlight der Woche. Vielleicht denkst du jetzt, wird heute Morgen ganz schön dick aufgetragen. Ja, stimmt. Definitiv. Aber nochmal zu dem Spruch, dream big, but start small. Also groß träumen sollen wir, müssen wir, wollen wir. Aber wir wollen im Kleinen anfangen. Und damit es so werden kann, dass dieser Gottesdienst Leute sagen können, das ist das Highlight meiner Woche. Nicht, weil wir so ein tolles Programm machen, sondern hoffentlich, da komme ich gleich dazu, in erster Linie deswegen, weil hier eine Begegnung mit Gott stattfindet, die Menschen verändert. Nicht, weil es so eine tolle Lichtershow ist oder so. Aber dass Menschen sagen, dieser Gottesdienst ist das Highlight meiner Woche. Weil ich komme dahin und es tut mir so gut und ich gehe verändert hier raus. Das wünschen wir uns. Und damit es so werden kann, da braucht es euer aller Mithilfe, euer Engagement, eure Ideen für praktische Umsetzung, eure Sehnsucht. So soll diese Gemeinde sein. Und da möchte ich mitwirken, dass es so werden kann. Zweitens, nächste Folie. Eine Umgebung, in der du, also Gottesdienste sind, eine Umgebung, in der du Gottes Gegenwart erlebst. In unseren Gottesdiensten wollen wir eine Atmosphäre schaffen, in der du Gott begegnen kannst. Wir glauben, dass Gott dein Herz immer wieder neu berühren möchte und du ihn dadurch immer besser kennenlernen kannst. Also, da habe ich ganz viel am Visionssonntag dazu gesagt, da muss ich heute nimmer viel dazu sagen. Aber vor allem anderen, was wir tun, es geht um die Begegnung mit Gott. Dass Menschen sagen, ich war dort in diesem Gottesdienst und ich habe Gott erlebt. Ich habe ihn gespürt. Ich gehe weiter. Da könnte man viel dazu sagen, aber da habe ich schon viel dazu gesagt. Und dann sollen die Menschen nicht nur Gott spüren und erleben, das ist toll, aber da soll es nicht bei stehen bleiben. Punkt 3. Gottesdienste sind ein Ort der Veränderung. Gottesdienste sind keine graue Theorie, sondern kraftvolle Impulse für deinen Alltag. Wir wollen dich dazu ermutigen, zeitlose Wahrheiten aus der Bibel in deinem Leben umzusetzen. Unser Wunsch ist es zu sehen, wie Gott dein Leben dadurch verändert. Wir wünschen uns, dass die Predigt am Sonntag dein Herz berührt. Aber viel wichtiger ist doch, was macht die Sonntagspredigt mit dir am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag? Verändert die Sonntagspredigt dich, dein Herz? Kannst du die Sonntagspredigt in deinem Alltag anwenden und umsetzen? Sind da praktische Impulse da? Es geht nicht um Information, sondern es geht um Transformation. Also es geht nicht um Information, dass wir dich informieren über Gott und die Bibel, sondern es geht um Transformation, es geht um Veränderung. Dass das, was wir sagen, dass das, was du in der Bibel liest, dass das, was du sehen kannst, hey, stimmt das, was da steht? Hey, das funktioniert ja. und es verändert mich. Es verändert mein Herz, es verändert mein Leben, es verändert mich, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Das ist so wichtig. Und dann Schritt vier, Punkt 4, Gottesdienste sind nicht nur, ist ein bisschen ein provokanter Punkt, ich hoffe, ich trete nicht zu viel heute Morgen auf den Schlips, aber manchmal ist ein bisschen Sticheln ja auch gut. Also, Achtung, Gottesdienste sind nicht nur für dich, sondern auch für andere. Glaube ist persönlich, aber nicht privat. Wir glauben, dass Gottesdienste die beste Gelegenheit sind, um deine Freunde einzuladen, Gott kennenzulernen. Weil jeder Sonntag für jemanden der erste Sonntag sein könnte, gestalten wir Gottesdienste kraftvoll und zeitgemäß, damit sich jeder zu Hause fühlt. Also, wenn es im Moment so ist, dass du dich ehrlich gesagt schämst, deine Freunde, ich hoffe, es ist nicht so, aber vielleicht, dass du dich schämst, deine Freunde, deine Bekannte, deine Nachbarn hierher mitzubringen, dann bitte überleg dir am besten ganz konkret, was müsste sich denn hier verändern? Wie müsste denn diese Gemeinde hier aussehen, damit ich Freunde, Bekannte und Nachbarn mitbringen kann? Und dann such mit uns das Gespräch. Teil uns deine Gedanken mit. Wir möchten da offen sein und mit dir drüber reden. Und noch besser, pack mit an und gestalte diese Gemeinde aktiv mit. Hilf mit zu verändern, dass Gemeinde so werden kann. Dass Gemeinde sich so verändert, dass du sagen kannst, jetzt ist es hier so, dass ich meine Freunde mitbringen kann. Oder mehr noch, meine Freunde, die müssen dahin. Es gab Veranstaltungen, Evangelisationsveranstaltungen, die so stark waren. Da hat sich jeder Abend, haben sich Menschen für Jesus entschieden. Und da haben die gesagt, meine Freunde, die müssen dahin. Wen kann ich da noch mitbringen? Da passiert was, da verändert sich was. Wen kann ich da noch mitbringen? So soll es sein, das soll unsere Leidenschaft sein, das soll unser Herz sein. Und wir müssen zusammenarbeiten, dass sich das verändert. Und dann braucht es auch jeden Sonntag die Möglichkeit, dass Menschen sich dafür entscheiden können, ihr Leben Jesus zu geben. Das kann jeden Sonntag anders aussehen, aber es ist so wichtig, dass es jeden Sonntag die Möglichkeit gibt, dass man eine Entscheidung treffen kann, sein Leben Jesus zu geben. Und vielleicht denkst du dir da ganz schnell, und ich weiß, da rutscht man schnell rein in diese Denkweise, wenn man sehr lange Christ ist. Oh, heute Morgen schon wieder eine evangelistische Predigt. Schon wieder ein Aufruf. Ich bin doch schon bekehrt. Das hat mir jetzt echt nicht so viel gebracht. Oder aber es verändert sich die Denkweise. Ein Pastor hat mal erzählt, dass jemand nach der Predigt auf ihn zukam und gesagt hat, ich hatte meinen besten Freund dabei gehabt und der war bereit, sein Leben Jesus zu geben. Warum hast du denn keinen Aufruf gemacht? Es war alles bereit, alles hat gewirkt. Du hättest nur noch einen Aufruf machen müssen. Warum hast du es nicht getan? So. Und ich wünsche mir dieses Umdenken, dieser Denkweise, nicht nur zu sehen, der Gottesdienst ist für mich, sondern er ist auch für andere. Ein anderer Pastor hat auf einer VM-Konferenz mal erzählt, dass ihre Gemeinde, dass er beobachtet hat, dass schon mehrere Monate keine neue Person mehr im Gottesdienst war. Und an einem Sonntag, da ist tatsächlich mal eine neue Person da gewesen, ein Gast hat diese Gemeinde gehabt und in der Hälfte vom Gottesdienst ist die Person aufgestanden und ist gegangen. Und hat er gesagt, Gott, wie soll ich damit umgehen? Und dann hat Gott ihm gesagt, du, als der gegangen ist, da bin ich auch gegangen. Das ist ziemlich heftig. Das ist echt heftig. Und es ist ziemlich, ziemlich krass. Da können wir gleich sagen, und da blutet auch mein Hirtenherz, gell? Das kann doch nicht sein. Das stimmt doch nicht. Gott ist doch hier. Er ist doch hier. Er ist doch auch für uns da. Er kommt doch auch jeden Sonntag für uns, um für uns da zu sein. Ja, das stimmt alles. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass Jesus das Beispiel gebraucht von dem Hirten, der die 99 zurücklässt, um dem einen Verlorenen nachzugehen. Also das ist das Herz von Jesus, dem Verlorenen nachzugehen. Und vielleicht bin ich heute Morgen etwas provokativ, aber mir ist wichtig, um diesen Punkt klar zu machen. An was denken wir? Zuerst an uns oder auch an andere, die Jesus noch nicht kennen? Und vielleicht sagst du dir jetzt, okay, also alles, was wir tun, tun wir nur ausschließlich für andere. Und was ist dann mit mir? Und wenn du so denkst, dann möchte ich dir sagen, dass mir das sehr leid tut. Aber ich möchte dir auch sagen, es ist die falsche Denkweise. Weil du machst den gleichen Denkfehler in dem Moment, wie der ältere Bruder gemacht hat, beim Gleichnis vom verlorenen Sohn. Als der verlorene Sohn nach Hause zurückkehrt und es wird ein Fest gefeiert, da hat der ältere Sohn gesagt, das kann es doch nicht sein. Der Nichtsnutz kommt nach Hause und für den wird ein Riesenfest gemacht. Und ich schufte jeden Tag für dich, Vater, und ich krieg nichts. Und wie begegnet ihm der Vater? Der Vater, er begegnet ihm und sagt so, mein Sohn, mein lieber Sohn, du bist doch alle Tage bei mir. Immer bist du da. Und alles, was mir gehört, das gehört auch dir. Alles, was ich habe, ist dein. Und ich glaube, diese Dimension müssen wir verstehen und müssen wir verinnerlichen. Der ältere Bruder, er hätte doch verstehen können, als der jüngere Sohn kam, hey, ich bin hier mit dem Vater zusammen, bin ich hier Gastgeber. Ich darf mich mitfreuen und ich darf mitgenießen. Der hätte genauso von dem Braten essen dürfen und vom Wein trinken. Natürlich, weil er mit Gastgeber ist. Ihm gehört alles, was dem Vater gehört. Wenn du einen Kuchen backst, zum Beispiel, besonders für die Menschen, die zum ersten Mal hier sind, um die zu segnen, dann gebe ich dir einen Tipp, back einen Kuchen, der dir selber schmeckt. Weil du darfst ihn auch essen. Und wenn was übrig bleibt, nimmst du ihn mit nach Hause wieder. Alles, was ich heute, über das ich heute Morgen spreche, was dem Gast gelten soll, alles das gilt doch auch dir. Alles das gilt jedem Einzelnen von euch. Wisst ihr, ich bin hier Gastgeber. Aber ich genieße. Ich genieße den Lobpreis. Ich genieße die Predigten, wenn andere predigen. Ich bin Kleingruppenleiter und Gastgeber, aber genauso bin ich Teilnehmer in einer Kleingruppe und da genieße ich, da konsumiere ich. Das eine schließt das andere doch nicht aus. Ich muss gestern so denken, ich weiß, wie das ist, samstags als guter Schwabe, da schafft man im Garten und das ist wichtig. Und wenn die Nachbarn sehen, man schafft der ganze Samstag nichts im Garten, was sage dort Leid? So, das ist, ist ganz, ganz wichtig. Aber ich sage euch heute Morgen jetzt mal was. Wenn du mehr Zeit damit verbringst, in deinem Garten zu arbeiten, als deinen Garten zu genießen und dich in deinem Garten auszuruhen, dann läuft meiner Meinung nach was falsch. Dann geht irgendwas schief. Das eine ist wichtig, das eine hat seine Berechtigung. Wenn ich sehe, Christina, wie fleißig sie ist, Wohnung streichen und so weiter. Aber das tut man doch, damit man weiß, man hat schön und kann es genießen, wenn man einzieht. Es hat Berechtigung zu sagen, ich investiere mich, ich mache was, ich arbeite im Garten. Aber dann nimm dir auch die Zeit, es zu genießen. Dann nimm dir auch die Zeit, dich daran zu erfreuen. Das ist so wichtig. Und es gilt als Gemeinde genauso. Wir wollen alles geben. Wir wollen alles dafür geben, dass Gäste sich hier wohlfühlen. Aber wir dürfen nicht vergessen, auch selber zu genießen. Ich wünsche mir von euch, die ihr schon länger kommt und regelmäßig hier seid, dass ihr die Denkweise entwickelt, dass ihr alle Gastgeber seid. Ein Gottesdienstbesucher ist ein Gast, der zum ersten Mal, zum zweiten Mal, zum dritten Mal kommt, und alle anderen sind Gastgeber. Ich wünsche mir da so eine Veränderung des Mindsets, wie sagt man das auf Deutsch? Denkweise, ja, eine Veränderung der Denkweise. Weil als Gastgeber hat man einen anderen Blick. Ist egal, was es ist, wenn da ein Bombo-Papier auf dem Boden liegt zum Beispiel, da kannst du denken, ja gut, da bin ich nicht für zuständig. Aber als Gastgeber hast du eine andere Denkweise. Wenn du daheim Gäste hast, dann wirst du dementsprechend dem begegnen. Und wenn du hier als Gastgeber wirst einen anderen Blick haben, dann hebst du das bei Birle halt auf, damit, oder machst halt mal geschwind was sauber, damit nicht die Leute, die zum ersten Mal da sind, sehen und denken, wie sieht es denn hier aus? Versteht ihr? Einfach eine andere Blickweise einnehmen. Genauso zum Beispiel sind es Kleinigkeiten. Ihr dürft mich nachher prügeln, wenn ihr wollt. Aber auch das, jetzt habe ich ja 100% Zustimmung, das kann ich ja mal raushauen. Gell? Vielleicht waren es nächstes Mal dann nur noch 90 oder 80. Also, wenn zum Beispiel wirklich einen Sonntag haben, wo viele Gäste da sind, zum Beispiel, ich denke da an die Kindersegnung, die wir hier hatten, wo wir das Haus mit vielen Gästen voll hatten. Oder an eine Kindersegnung oder so, die wir wieder haben und so. Also, da ist es so. Also wenn wir daheim Gäste haben, dann haben wir so eine Regel, der Gast kriegt zuerst, dem Gast wird zuerst rausgeschöpft. Und auch da würde ich mir einfach wünschen, wenn man quasi, also wenn man am Buffet steht, mit dem dreckigen Teller und das zweite Mal und das dritte Mal ansteht und man sieht hinter sich Menschen stehen, das ist jetzt vom Gast unabhängig, die noch einen sauberen Teller haben, dann lasse ich doch den, der das erste Mal steht, vor und sage, du, ich war schon, bitteschön. Du das vor. Das sind so Kleinigkeiten, so Verhaltensweisen. Ich kann mich an Gottesdienst auch in Neubrandenburg erinnern, hier natürlich nicht, wo wir ein Einsatzteam da hatten, wo uns Leute gedient haben und so weiter, 30 Jugendliche aus dem Süden und so weiter, und es gab Essen und die Gemeinde hatte keinen Blick dafür. Alle haben sie sich vorgedrückt und ich dachte, Mensch, wir haben Gäste, lass mal doch die Gäste vor. Versteht ihr? Einfach, dass man einen Blick dafür hat. Was bedeutet es, Gastgeber zu sein? Das sind Kleinigkeiten, aber ich glaube auch, ich will nicht drauf rumreiten so lange, aber diese Kleinigkeiten sind auch wichtig. Und wisst ihr, wir vom Leitungsteam, wir sehen nicht alles. Wir übersehen Dinge. Manchmal übersehen wir sogar Menschen sonntags. Tut mir von Herzen leid, aber das ist manchmal so. Und ist es da nicht schön, es gibt andere, die das Verständnis davon haben, ich bin Gastgeber. Und die dort in die Lücke springen. Und ich bin so dankbar, wenn ich jetzt sehe, die letzten Male, wo wir nach dem Gottesdienst Essen und so hatten, oh, wie viele sich da beteiligt haben. Einfach das, was mitgebracht worden ist, das, was gebacken wurde, das, was mitgebracht worden ist, dass Menschen da sind, die abspülen, die mit anpacken und so weiter. Das finde ich so, bin ich so froh, da möchte ich allen von Herzen dankbar Danke sagen heute Morgen, die sich da investieren und mit anpacken. Und ich wünsche mir, es wird einfach noch mehr. Und dieses Verständnis, ob jemand Gastgeber ist oder nicht, manchmal merkt man das schon im Gespräch, nämlich wenn Leute Fragen stellen und sagen, warum macht ihr denn das in dieser Gemeinde so und so? Oder sie fragen, was ich immer mal wissen wollte, warum machen wir das so hier in dieser Gemeinde? Dann merkst du, wir! Die Denkweise hat sich verändert. Das macht mich froh, das macht mich glücklich. Da ist ein Wir in der Formulierung. Das ist so schön. Identifikation. Eure, nicht eure Gemeinde, sondern unsere Gemeinde. Meine Gemeinde. Und es ist so schön, wenn das geschieht. Ich wünsche mir einfach, dass wir das, bin mit dem Punkt fast schon durch, jetzt habe ich bei den vielen Punkten, wo da viel Herz war, irgendwie gekürzt heute Morgen. Ich hoffe, es ist jetzt nicht gekipptisch, dass ich nur zu ermahnend war. Ich hoffe, ihr versteht, worum es mir geht. Wir möchten diese Gottesdienste so gestalten, dass Menschen sagen, hier gehe ich gern her und ich habe hier Gott gefunden und es hat mein Leben verändert. Und genauso in dem Maße, wo wir investieren und sagen, ich gebe mein Bestes für Gott, genauso dürfen auch wir genießen, wie dieser ältere verlorene Sohn und sagen, ich bin immer bei Gott. Und all diese Fülle, all das, der gute Hirte. Jesus ist für uns alle der gute Hirte. Ob du das erste Mal hier bist oder zwei oder schon 10 Jahre hierher kommst. Er möchte uns allen dienen. Und für jeden von uns hat er die Fülle. Und wir alle dürfen zugreifen. So, jetzt noch die konkreten Schritte. Nächste Folie. Also, diese Schritte. Also lebe mit die Vision dieser Gemeinde. Erstens, werde Teil der lokalen Gemeinde. Denn die lokale Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Da könnte ich jetzt viel drüber predigen, aber das... Genau, vollziehe den Schritt hinein in das christliche Zentrum Sonnenbühl, indem du Verbindlichkeit einübst, dich als Gastgeber siehst und danach strebst, das 4x1-Prinzip zu leben. Eventuell möchtest du auch Mitglied des CZS werden. Also, da sage ich kurz was dazu. Das 4x1-Prinzip ist jetzt nicht bei uns in der Leiterschaft besprochen. Das ist jetzt in Winnenden, die leben das so. Ich finde es interessant, deswegen wollte ich es mal weitergeben. Ich sehe es ein bisschen anders. Also, 4x1-Prinzip heißt so ein bisschen also einmal Gottesdienst, sei anwesend in den Gottesdiensten. Einmal Kleingruppe, such dir eine Kleingruppe, sei verbindlich. Nehmt euch so ein Kleingruppenheft mit von draußen. Das ist so wichtig, dass ihr in einer Gruppe dabei seid. Da habe ich heute Morgen gar nichts drüber gesagt, aber ihr kennt da auch mein Herz. Dann einmal Dienstteam, bringe deine Gaben zur Ehre Gottes ein. Und da möchte ich auch noch was dazu sagen. In dem Punkt sehe ich es ein bisschen anders. Für mich ist, wenn jemand zum Beispiel in dem Lob, egal in welchem Dienstteam ist, ob das Technikteam ist, ob das Lobpreisteam ist und so weiter, hat für mich... ist für mich genauso, wie ich in eine Kleingruppe gehe. Also auch wenn ich jetzt in einem Lobpreisteam zum Beispiel diene und ich habe dann keine Kapazität mehr für eine Kleingruppe, ist das völlig in Ordnung, weil das Lobpreisteam auch eine Kleingruppe ist. Also auch da wünsche ich mir das Verständnis, wenn man sagt, Mensch, die sind alle in Kleingruppen. Ja, aber wenn Leute im Lobpreisteam sind und sich da investieren, wenn Leute im Technikteam sind und sich da investieren, dann haben sie ihre Gruppe, in der sie sind. Okay? Also manchmal ist dann alles dann zu viel. Und das Semestersystem von uns mit einem halben Jahr Kleingruppen, das erlaubt es einem ja auch zu sagen, wie man das machen möchte. Zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal ein halbes Jahr vielleicht in keine Kleingruppe und dafür investiere ich mich im Kindergottesdienst, weil es mir gerade wichtig ist. Und danach pausiere ich das und dann gehe ich wieder in eine Kleingruppe. Oder ich habe zwei Dinge. Eins, wo ich konsumiere, wo ich genieße und eins, wo ich mich einbringe mit meinen Gaben, mit meinen Talenten. Und dann einmal Azubi, investiere dich in das Leben eines anderen und begleite ihn in der Jüngerschaft. Wäre das nicht stark, wenn jeder aus dieser Gemeinde einen anderen hätte, um den er sich kümmern würde? Sagt, Mensch, der ist jetzt neu hier. Aber das gehört dazu als Gastgeber, wenn man sieht, da sind Menschen da, die waren noch nicht oft hier oder ist denn zum ersten Mal da oder bist du nicht sicher, kommt die Person öfters. Dann hab einen Blick dafür, für die, die alleine irgendwo in der Ecke stehen. Geh auf sie zu, sag Hallo, nimm sie mit runter zum Kaffee und sag, komm, wollen wir nicht nach unten zusammen gehen, zusammen eine Tasse Kaffee trinken, zusammen Kuchen essen. Und das sind Dinge, wo ich immer wieder beobachte, dass es hier schon echt gut funktioniert. Also da auch vielen Dank dafür. Aber ich will es nochmal gesagt haben. Es wäre so schön, wenn jeder einen hätte, wo er sagt, das ist jetzt so ein bisschen mein Azubi, um den nehme ich unter meine Fittiche, um die Person kümmere ich mich, die Person begleite ich in Jüngerschaft. Es ist so stark, was daraus entstehen kann. Okay, also, und dann Mitgliedschaft. Also die Zugehörigkeit zu uns sehen wir nicht in erster Linie durch eine Mitgliedschaft. Wichtiger sind andere Dinge, die, über die ich heute Morgen gesprochen habe, dass man sich als Gastgeber sieht und so weiter. Allerdings ist es so, dass nur wer Mitglied ist, abstimmen kann bei rechtlichen oder vereinstechnischen Entscheidungen. Und es ist für uns ein wichtiges und ein ermutigendes Zeichen, wenn jemand sagt, ich werde Mitglied. Für jeden Mitgliedsantrag, den wir ausfüllen, das ist einfach was, was uns als Gemeindeleitung ermutigt, weil wir sehen, es gibt Menschen, die sagen, ich bin nicht mehr Gast, sondern das ist meine Gemeinde und ich drücke das auch durch Mitgliedschaft, bringe ich das auch mit zum Ausdruck. Und das bedeutet uns viel, weil das uns ermutigt. Und natürlich auch, Reutlingen sieht auch, die Mitglieder gehen hoch, Sonnenbühl, da geht was. Ja, da ist Aufbau, da ist Entwicklung, es geht voran. Also es gibt hier, ich habe es schon mal gesagt, letztes Mal beim Visionstag. Es gibt hier diese Mitgliedskarten. Nehmt die mit, stellt uns Fragen, wenn ihr da nicht genau wisst. Es wäre so schön, wir haben jetzt am Visionssonntag noch keine Mitgliedskarte gekriegt. Also es wäre so schön, wir würden einfach dann noch ein paar einsammeln können. Also auch dafür möchte ich einfach Werbung machen. Okay, alles klar. So, jetzt geht es nicht nur darum heute Morgen, ich bin fast durch, aber ich muss noch Schritt 3 noch anleiten. Nicht nur darum, dass ihr euch in Gemeinde investiert, das ist wichtig, aber wir wollen uns ja auch in euch investieren, zum Beispiel auch zu entdecken, wo sind eure Gaben, wo sind eure Stärken, wo habt ihr eure Fähigkeiten. So, jetzt gehen wir kurz in Schritt 3 rein. Machen wir die nächste, oder nee, warte noch geschwind. Schritt 3, Gaben entdecken. Dieser Schritt macht ihr zu Hause, ich leite es heute nur an. Ein Pastor, ein Freund oder Pastor hat mal gesagt, manchmal verbindet er Gemeinde oder Gemeinde kommt ihm so vor wie die Arche Noah. Wenn man sich vorstellt, wie viele unterschiedliche Tiere da drauf waren, hey, wie muss es da hergegangen sein? Also so viele unterschiedliche Viecher, die da drauf waren, das muss ein riesen Tova und Bovu gewesen sein da auf diesem Schiff. Der Wahnsinn. Aber wenn jemand das Schiff verlassen hätte, wäre er mit Sicherheit ertrunken. Also auch das, also es blieb nichts anderes übrig, als quasi damit auszukommen, dass da unterschiedliche Tierarten drauf leben. Und Gemeinde ist so ähnlich. Wir wollen lernen, miteinander auszukommen, besser und besser. Und dazu hilft eben auch Persönlichkeitstest und Gabentest, den ihr zu Hause machen dürft. Ich habe ja schon mal gesagt, 75% ungefähr kennen nicht ihre Berufung und ihre Begabung. Und das möchten wir, dass sich das ändert. Markus und Anna, könnt ihr das mal rumgeben? Also manche sind farbig, andere nicht. In Reutlingen ist irgendwann die Farbkartusche leer gegangen. Ist aber nicht schlimm. Also zu diesem Next Steps wird's genau, also es, okay, also ihr nehmt es einfach mal, ich brauche noch kurz eure Aufmerksamkeit, damit ich das kurz erklären kann. Also es wird noch ein richtig schönes Heft geben für Next Steps. Wir haben jetzt gemerkt, Anna und ich, bei jedem Schritt, den wir vorbereiten, haben wir große Teile von dem Heft umgeschrieben. Also wir haben eine Vorlage von 3 verschiedenen Gemeinden über das Next Steps Material, aber wir haben bei vielen Punkten gemerkt, das ist gar nicht so unseres, wir müssen da Dinge, das kommt auch mit, das Auswertungsblatt, jeder noch ein Auswertungsblatt dazu. Und deswegen haben wir diese Hefte, sind wir immer noch dabei, diese Hefte zu verändern. Also erst wenn wir den Kurs einmal durch haben, ist es dann so in der Version, wie wir es auch wirklich haben wollen. Deswegen bekommt ihr jetzt noch kein Heft. Dafür habt ihr ja die Folien hier im Gottesdienst und es gibt dann nachher ein Heft. Okay, also bei den verschiedenen, es gibt kein, bei dem Ergebnis, was rauskommt, da gibt es natürlich kein richtig oder falsch. Denn keine der genannten Persönlichkeitseigenschaften oder Gaben sind besser oder schlechter. Alle sind wichtig und entfalten ihr volles Potenzial in der Gemeinschaft und in der Ergänzung, so wie in so einem Puzzle. Ich mache mal Folie 10. Jetzt zeige ich euch ganz kurz diese beiden Tests, die es jetzt gibt und sage da ganz schnell was dazu. Also, das erste ist ein Persönlichkeitstest. Manche von euch kennen das vielleicht. Der Persönlichkeitstest nennt sich DISC. Und kategorisiert Leute in 4 verschiedene Kategorien. Also früher, als wir das in der Bibelschule das erste Mal gemacht haben, habe ich erst gedacht, da halte ich gar nichts davon, weil es gibt ja immer diese Tests, so sag mir, was du gefrühstückt hast und ich sag dir, was für ein Typ Mensch du bist. Also da gibt es ganz, ganz viel Blödsinn und ganz, ganz viel Quatsch. Aber das hat mich echt überzeugt, weil das wirklich, ich gemerkt habe, das passt und es stimmt in vielen, vielen Punkten und es hilft uns einfach auch miteinander umzugehen. Also D, das ist der Typ ist dominant, hat einen starken Willen, Durchsetzungsvermögen, starke Leiterpersönlichkeit, genau, aber will natürlich immer Recht haben und so. Ne? Dann I, Initiativ, also investiert sich in Menschen, extrovertiert, schnell begeisterungsfähig, total positiv, aber er kann sich nicht so sehr um Details kümmern. Ne? So S, das sind die stetigen Leute, die sind sehr loyal, sehr treu, investieren sich sehr liebevoll in Beziehungen hinein, also Beständigkeit ist da so das Wort. Und G, das seht ihr hier, der Denker, das sind die ganz gewissenhaften Leute, die alles ganz genau analysieren und alles ganz genau durchdenken. Ihr seht es jetzt hier rechts an diesem Kreis, die Eigenschaften, die drumherum sind, also quasi bei S stetig wäre quasi die Kerneigenschaft Unterstützung und dann Stabilität und Zusammenarbeit, das ist quasi das, was sich dann G und I dann teilt. Ne? Also so das, was drumherum ist, spricht dann so ein bisschen für diese Typen. Und ich lese es jetzt nicht mehr vor, ich habe so eine humorvolle Geschichte mit Kauf neuer Gemeindestühle, wie da diese ganzen Typen so ein bisschen zum Ausdruck kommen. Ich teile das euch mit in die WhatsApp- und Signalgruppe, das könnt ihr euch mal durchlesen, die unterschiedlichen Typen. Und es hilft einfach zu wissen, was sind meine Stärken und was sind meine Schwächen? Warum bin ich gerade von dem anderen genervt und wie kann ich damit umgehen? Oder warum nerv ich gerade den anderen und wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich da reagieren? Okay, machen wir mal die nächste Folie. Da ist ganz kurz ein Ausfüllbeispiel. Der Gabentest sieht folgendermaßen aus. Es gibt Fragen zu jeder Kategorie, D, I, S, G. Ich bin durchsetzungsfähig, fordernd und entschlossen. Und dann kreuzt ihr eben an, was dazu trifft. Nie, selten, manchmal, oft oder immer. Und dann habt ihr eine Gesamtpunktzahl, die ihr dann quasi zusammenrechnet. Und dann wird es im Schaubild eingetragen. Ganz kurz, eine Sache ist wichtig bei dieser Selbsteinschätzung. Am besten, ihr überlegt nicht lange, sondern folgt eurem ersten Impuls. Das ist für die G-Leute besonders schwierig. Aber das ist eigentlich das Beste. So, und dann ist es wichtig, immer vom Positiven auszugehen. Also es gibt hier unten, ich habe es euch markiert, eine Frage, die heißt, ich mag es, andere Leute zu beeinflussen und sie zu inspirieren. Dort ist natürlich eine positive Beeinflussung gemeint. Also nicht eine negative, manipulative, oh Leute beeinflussen. Nein, zu beeinflussen und zu inspirieren, also im absolut positiven Sinne, ist ja logisch. So. Und dann gibt es noch eine Frage unten, die heißt, für gewöhnlich, das ist ein bisschen kompliziert, fand ich, die heißt, für gewöhnlich gehe ich keine großen Risiken ein. Achtung, doppelte Verneinung, für gewöhnlich gehe ich keine großen Risiken ein. Nie anzukreuzen bedeutet, ich gehe immer ständig Risiken ein. Und immer anzukreuzen bedeutet in dem Fall, ich gehe niemals Risiken ein. Ihr müsst da also andersrum denken, versteht ihr? Naja, okay, also, ihr könnt auch nochmal fragen. So, dann habt ihr, machen wir die nächste Folie, einmal kurz noch, eine Folie weiter mit Schaubildern. So, dann habt ihr in eurem, in dem, was ihr bekommen habt, in diesem Gabenentdecken-Heftle, da ist ein Druckfehler, so ist es, wenn man sich auf Vorlagen von anderen Gemeinden verlässt. Da unten steht nämlich D-I-S-G, das ist aber falsch, also richtig ist D-I-G-S, also der stetige ist menschenorientiert und der Gewissenhafte ist aufgabenorientiert. Das ist auf eurem Gabenentdeckenblatt falsch rum drin, das müsst ihr tauschen. Ihr habt aber auch dieses Auswertungsblatt. So, also, bei der Auswertung ist es folgendes. Ihr habt dann eure Gesamtpunktzahl und eure Gesamtpunktzahl tragt ihr dann so, wie ihr es hier rechts seht, in dem Schaubild ein. Und dann seht ihr so tendenziell, was eure Persönlichkeitsstruktur ist. Wichtig ist hier, dass ihr das immer in einem bestimmten Kontext ausfüllt. Also, wenn ich jetzt das ausfülle im Kontext Gemeinde oder im Kontext Familie oder im Kontext Beruf zum Beispiel, kann da je nachdem was völlig anderes rauskommen. Ihr füllt es natürlich dann im Kontext Gemeinde aus. Ihr könnt es natürlich dann für euch auch nochmal im Kontext Familie ausfüllen. Es kann sein, dass ich in meinem Beruf ein anderer Typ bin, wie ich jetzt zum Beispiel in der Gemeinde bin oder im Freundeskreis oder so. Genau, und dann seht ihr dann dort die Tendenz. Ich habe euch das mal gezeigt, was mein Profil ist. Das habe ich jetzt nochmal aktuell gemacht, jetzt vor ein paar Tagen, rechts. Und das rechte und das linke, das habe ich 2006, 2007 auf der Bibelschule gemacht. Also das ist ein paar Jahre her. Und ihr seht da, Auf der Bibelschule damals, da habe ich ganz wenig D gehabt, dominant, weil das musste ich das nicht sein, da war ich halt einer von vielen Schülern. Deswegen habe ich da extrem wenig D. Jetzt als Pastor, als jemand, wo Leitung ausübt, habe ich natürlich, hat sich mehr D entwickelt, als jetzt im Kontext Bibelschule. Aber die Tendenz ist klar, bei mir ist ganz klar, ich bin absolut I, Initiativ. Das ist so meine Persönlichkeit. Genau, und das könnt ihr dann bei euch sehen. Wer das genauer noch wissen will, es gibt da dieses ausführliche Diskbuch, auch das können wir dann, kann ich weitergeben. Da sind auch immer wieder nette Praxisbeispiele drin von diesen verschiedenen Typen. Genau. So, und dann gibt es noch als letzten Punkt den Gabentest. Auch mal eine Folie noch. Ich glaube, jetzt die letzte Folie, gell? So sieht dieser Gabentest aus. Also ihr habt da verschiedene Fragen. Das sind nicht ganz wenig. Das sind, glaube ich, irgendwie über 70 Fragen. Und da habt ihr ein Auswertungsblatt, wo ihr dann eben auch ausfüllen könnt. Niemals, selten, manchmal, oft und immer. Und dann bilden sich da so eure Gaben raus. Bei mir sieht es folgendermaßen aus. Meine stärksten Gaben sind Gastfreundschaft und Leitung, und dann die gelben sind alle gleichwertig. Also wenn ihr quasi gleich viel Punktzahl habt, dann könnt ihr dann, also quasi Erkenntnis, Pastor, Hürde, Lehre, das ist bei mir irgendwie auf dem gleichen Punkt. Bei mir ist ganz schlecht Musikanbetung, ist mein schlechtester Punkt. Sprachengebet, Auslegung ist bei mir auch ziemlich schlecht. Ich habe da noch nicht viel ausgelegt. Handwerk ist bei mir ganz schlecht und Organisation. So, und dann habt ihr in dem Heft eben auch, steht immer dran, für was dann eure Gaben, in welches Team das passen würde. Aber es geht nicht nur darum, sondern es geht auch darum, dass wir mit unseren Gaben nicht nur in Gemeinde dienen, sondern auch unseren Auftrag leben, dort, wo wir stehen, zur Ehre Gottes. Und da wird Anna nächste Woche drüber predigen. Jetzt war das am Schluss noch ein bisschen trocken, aber es war wichtig, das anzuleiten. Ich würde mir wünschen, ihr nehmt es mit. Ihr füllt es aus und ihr könnt bis zum nächsten Sonntag, wenn es dann weitergeht, quasi habt dann euer Ergebnis dabei. Das fänd ich schön. Und wenn ihr Fragen habt, dürft ihr uns gern auch anrufen oder eine E-Mail schreiben. Genau, einfach euch an uns melden.